Herzlich willkommen. Mein Name ist Simon Schwarz und heute mache ich meinen ersten Podcast, was auch nicht, ist auch schon eine Lüge, aber es werden weitere Lügen folgen. Meinen ersten Podcast mit Manuel Rubey. Good morning, stranger.
Good morning, sun. Ich bin allerdings nur Dabeisitzer, möchte ich gleich sagen. So das klären es. Wir später.
Nein, das klären wir gleich klären jetzt. Wir gleich. Glaube ich, würde ich vorschlagen.
Gern.
Du bist deswegen Dabeisitzer, weil du keinen Podcast aufnehmen möchtest.
Genau, weil ich in einem Interview mal gesagt habe, ich mache jetzt nicht auch noch einen Podcast, liebe aber Podcasts. Und wir machen eigentlich schon, seitdem wir uns kennen, gefühlt Podcasts, weil du mich oft anrufst und dann stelle ich das Telefon irgendwo hin und du sprichst 40 Minuten.
Und du nimmst es auf.
Und ich nehme es auf und
verbotenerweise und missbrauchst es dann genau. Für irgendwelche Sachen.
Richtig. Ich bin ein bisschen schwach bei Stimme, weil ich gestern beim Laufen einen Herzinfarkt hatte. Habe ich mir zumindest eingebildet. Stimmt nicht, wäre aber ein erstes großes Thema über Ängste, Versagen und Hypochondrie zu sprechen.
Du bist ein Hypochonder, ich bin kein Hypochonder. Warum bin ich kein Hypochonder? Wir unterhalten uns sehr viel über Krankheiten. Könnte man annehmen, ich bin auch Hypochonder. Bin ich aber nicht. Ich bin der, der es hat. Ich habe in meinem Leben alles gehabt, an dem man nicht stirbt. Ich entschuldige mich bei der Gelegenheit auch für meine Stimme. Mhm. Meine Stimme klingt deswegen so seltsam, weil ich seit Wochen in Unterhemden und Unterhose bei 3 Grad auf nassen Straßen herum in der Nacht spaziere, weil ich da drehen muss.
Wir haben einen Deal, wir sind seit einigen, fast schon Jahrzehnten befreundet und ich habe dich mehr oder weniger gezwungen, mit mir auf die Bühne zu gehen und im Gegenzug hast du mich gezwungen, mit dir in den Podcast zu gehen. Und das sind
wahnsinnig schnell.
Das sind Ausstiegsszenarien, um von der Filmbranche nicht mehr abhängig zu sein. Oder stimmt das so nicht? Wobei wir beide sehr gerne Filme drehen.
Ja, eben deswegen. Jetzt reitest du dich gerade in was hinein.
Nein, das ist eigentlich, aber ich wollte dir die Rutsche legen, wenn ich das ja eigentlich...
Nein, das stimmt. Du hast eh recht. Aber du bist wahnsinnig schnell in den Themen, merke ich.
Okay, entschuldige.
Das erste Thema, die Vorstellungsrunde ist noch gar nicht durch. Bist du schon voll im Grund, was machen wir hier?
Ich halte mich jetzt zurück.
Nein, du musst dich nicht zurückhalten.
Sage nur, aber ich würde trotzdem noch... Andreas Hamster zu Hause in seinem Studio und Wohnzimmer.
Ein guter Freund von dir.
Guter Freund von mir. Und ich habe meinen Hund mit und...
Genau, die Geräusche, die man ab und zu hört, sind...
Ist die Winnie?
Winnie, Nummer 1. Ja. Das wird man erkennen als deutliches Hundegeräusch. 4 Pfoten, die durch die Wohnung gehen, sich ab und zu schütteln, das Halsband hört man. Den Andreas wird man weniger hören.
Ich bin gespannt, ob er sich auch irgendwann einmischen wird.
Kann natürlich sein, dass er uns raushaut irgendwann. Genau. Es reicht, schleicht euch bitte. Wir sitzen in Wien.
Ja.
So viel dazu noch.
Es sind ja fast immer 2 Typen, die einen Podcast machen. Und ich finde es schön, wenn man sich aussprechen lässt. Viele populäre Podcasts ist so, dass sie sich ständig aus Eitelkeit ins Wort fallen. Das möchte ich persönlich versuchen zu vermeiden.
Gut, dann werde ich das auch versuchen. Sind wir trotzdem, wo wir sind? Wien haben wir geklärt. Warum Podcast? So, ich finde Podcast wahnsinnig schön, weil ich wahnsinnig gerne einfach mich in der Natur oder wo auch immer bewege und mir in Ruhe Menschen anhöre, sofern sie was zu erzählen haben. Deswegen hoffe ich, dass wir was zu erzählen haben und ich möchte auch nicht einfach nur Sinnloses quatschen, weil wir zwei was vorhaben, du hast es auch schon angesprochen, deswegen sind es auch nur wir zwei, weil wir zwei uns lange kennen und du hast es gesprochen, du hast mich ein bisschen dazu gezwungen, auf die Bühne zu gehen. Das heißt, noch hast du mich nicht gezwungen, aber wir sind dabei. Warum gezwungen? Weil du mich gefragt hast, wir gehen oft spazieren, so muss man das irgendwie vorweg, glaube ich, erklären, wir gehen oft gemeinsam spazieren. Und irgendwann hast du mich gefragt, ob ich mit dir gemeinsam ein Programm machen möchte. Und ich kann dir gar nicht sagen, warum ich Ja gesagt habe. Aber irgendwie hast du mich in einem Moment erwischt, wo ich das Gefühl hatte, ja, wahrscheinlich muss man mal was tun. Und zwar was anderes tun aus seiner Komfortzone heraus. Und es tut mir leid, dass ich jetzt ein bisschen reden muss, aber ich möchte kurz ausholen, was mein Beweggrund ist, warum ich glaube, dass ich das mit dir machen wollte. Darf ich das?
Von Herzen gern.
Ja. Super. Okay. Also, ich bin jetzt in der zweiten Hälfte, sagt man ja so deppert, meines Lebens. Wahrscheinlich ist man weiß es eh nicht, wahrscheinlich ist man eh schon längst über die zweite Hälfte, Gott sei Dank weiß man es nicht richtig. Und irgendwie fährt sich ein Leben ja auch fest. Man, entweder bleibt man ein Leben lang getrieben und läuft immer hinten nach, oder man ist irgendwann angekommen und will sich darauf nur mehr ausruhen. Wie auch immer, egal ob so oder so ist, habe ich den Eindruck, gibt es ein Alter, wo es schwierig wird, wenn man das Risiko nicht mehr geht, richtig auf die Schnauze zu fallen. Und deswegen dachte ich, wenn ich jetzt noch einmal was mache, wo mich danach alle auslachen können und sagen können, es ist wirklich ein Volltrottel. Der Schwarz ist wirklich er war immer nur ein Kasperl und jetzt wissen wir, er ist einfach wirklich ein dummer Kasperl auch noch, dass er das jetzt noch ausprobieren muss. Er kann es nicht und er macht es trotzdem. Und das sind zwei Dinge und das dachte ich, Bühne, ich war ja auf der Bühne, ich komme ja auch vom Theater tatsächlich, mochte die Bühne nicht, mochte das Proben immer sehr. Ich habe das Proben immer sehr geliebt beim Spielen, aber ich auf der Bühne stehen und in der Öffentlichkeit stehen ist was, was ich nicht sehr mag. Ich schätze das nicht sehr. Ich finde auch große Veranstaltungen, wo man irgendwas sagen muss, eigentlich ganz schrecklich. Und insofern dachte ich, naja gut, das sind jetzt zwei Dinge. Erstens einmal ein Programm schreiben, ein Kabarettprogramm schreiben, wo man lustig sein soll. Ich habe überhaupt keine Ahnung, was lustig ist. Und alle behaupten sowieso immer nur, dass ich nur lustige Filme mache und so lustiger Kasperl. Und dann etwas zu tun, wo man wirklich lustig sein muss auf der Bühne und aber eigentlich zu wissen, man hat keine Ahnung davon und weiß gar nicht, wie das geht, ist schon mal ein Ding, das die Fallhöhe ordentlich erhöht. Und das zweite ist, Angst auf der Bühne zu stehen, Angst vor Menschen zu stehen und wirklich, lustigerweise, seit Corona ist es noch extremer bei mir. Inzwischen kann ich nicht einmal mehr zu Veranstaltungen oder Premieren gehen, ohne richtig Schwierigkeiten zu haben, weil mir zu viele Menschen da sind. Also ich habe tatsächlich Schwierigkeiten mit Menschen inzwischen. Und es ist etwas, was extrem in die Öffentlichkeit getragen werden muss, weil wir ja nicht von Subventionen abhängig sind, sondern weil wir uns privatwirtschaftlich komplett selbst tragen. Das heißt, ich habe in jeder Weise den totalen Druck, all das zu tun, was ich nicht möchte. Und damit aber trotzdem zu versuchen, das gut zu machen und die Leute glücklich damit zu machen. Und das finde ich, ich kann kaum eine höhere Schwelle wählen, um auf die Schnauze zu fallen, als diese. Und wenn ich es aber schaffe, habe ich den Eindruck, habe ich sehr viel Angst und sehr viel Phobie überwunden und vielleicht komme ich mental an einen anderen Punkt in mir selbst, in meinem Schädel, als ich davor war. Ist das zu kompliziert, was ich gerade erkläre?
Ich finde das sehr spannend, weil ich sogar was Neues rausgehört habe, obwohl ich dachte, ich weiß sehr viel über dich. Bei mir ist es komplett anders. Ich habe überhaupt keine Angst, auf die Bühne zu gehen, weil ich finde, das ist der sicherste Ort der Welt. Mit dem Älterwerden tue ich mir viel, viel schwerer, dem Leben zu begegnen. Ich teile allerdings die Einschätzung, dass ich nicht gern unter Menschen bin. Das Gute ist, wenn wir auf der Bühne sind, sind auf der Bühne meistens, es sei denn, sie fangen zum Stage-Dive an, nur wir zwei und die anderen sitzen unten. Und auch wenn wir die sogenannte vierte Wand durchaus brechen können und werden, ist es im Kabarett selten, dass die Leute auf die Bühne stürmen. Insofern kannst du relativ sicher sein, dass dich niemand körperlich bedrängen wird, außer ich.
Lange Pause. Lange Pause, nachdenken darüber, weil du sagst, dass mir keiner. Es ist nicht die Angst, dass die Leute auf die Bühne stürmen, glaube ich.
Ich war gestern zum Beispiel im Theater, ja. Nach langer Zeit wieder, ja. Und es war voll und ausverkauft. Und ich saß in der Mitte der Reihe und habe mich bei dem Gedanken erwischt, was mache ich jetzt, wenn ich jetzt eine Panik kriege oder wenn irgendwie Feueralarm ist oder sonst, wie komme ich hier raus? Und das habe ich mir vor 10 Jahren, solche Gedanken waren mir vor 10 Jahren völlig fremd. Diese Angst war es aber auch nicht bei dir.
Nein, okay. Diese Angst ist es auch nicht bei mir.
Du möchtest einfach nicht unter Menschen gehen, weil du wirkst aber auf mich als jemand, und das ist auch das, was ich von den Leuten höre, dass du sehr gut mit Menschen. Du gehst auf die Menschen, im Gegensatz zu mir gehst du auf Menschen ständig zu.
Ich interessiere mich für Menschen.
Ja, ich interessiere mich auch für Menschen.
Ich interessiere mich sehr stark für alle Menschen.
Das stimmt. Das Schöne ist, wenn ich mit dir spazieren gehe, was wir ja oft tun, wie du schon gesagt hast, wirst du entweder angesprochen. Und wenn du nicht angesprochen wirst, dann sprichst du jemanden an. Aber nicht, weil du willst, dass du angesprochen wirst, sondern weil der irgendwie verhaltensauffällig ist und das dein Interesse entflammt und du das wissen möchtest, warum der so ist. Und dann fängst du mit dem, also wenn du nicht mit jemandem ins Gespräch, also wenn nicht jemand mit dir ins Gespräch kommt, kommst du mit jemandem ins Gespräch. Und deswegen ist es mit dir ein bisschen wie mit einem kleinen Kind oder einem Betrunkenen. Man kommt nur wahnsinnig langsam voran, muss aber sehr im Hier und Jetzt sein, was ich sehr liebe. Man kommt nicht ins Nachdenken, weil es eine ständige Herausforderung ist, weil du auf alles reagierst. Was wiederum richtig dazu führt, dass ich glaube, dass das wahnsinnig gut funktionieren wird auf der Bühne.
Jetzt machen wir dieses Programm gemeinsam. Du hast mich überredet und im Gegenzug, um da den Bogen wieder zurückzuholen, im Gegenzug habe ich gesagt, ja, da fände ich es aber schön, wenn wir jetzt so ein Programm, und wir sind schon längere Zeit dabei, das alles zu entwickeln und haben auch schon einen Termin. Also es ist nicht so, dass wir ins Blaue hinein irgendwie da uns das überlegen, sondern wir sind da sehr professionell dabei, wissen, wir haben eine Deadline, weil es gibt einen Premierentermin, den werden wir jetzt aber noch nicht nennen. Oder sollen wir das schon?
Wie du möchtest. Das ist
10. Januar.
10. Januar 2024.
2024, genau. Übrigens mein Geburtstag.
Ich weiß.
Ja.
Aber da du deinen Geburtstag ja auch nicht feiern möchtest, ich war bei deinem letzten Geburtstag, darf ich erzählen, das waren eigentlich hauptsächlich Freunde von deiner Frau. Und dann habe ich mir kurz gedacht, ist sie so egoistisch? Nein, ich kenne sie, sie ist es nicht. Sie hat einfach versucht, dir den Arsch zu retten, weil...
Damit irgendeiner kommt.
Damit irgendwer kommt, weil du dich nicht mehr so raustraust. Und deswegen, aber es war ein sehr schöner Geburtstag, aber ich glaube, es wird ein noch schönerer Geburtstag, weil du hoffentlich so sehr Freude haben wirst an dem, was wir da tun.
Wir werden sehen.
Wir werden sehen, vielleicht auch nicht.
Ja, genau, wir werden sehen. Wir werden sehen. Auf jeden Fall sind wir schon lange an der Vorbereitung und lange am Tun und am Machen. Und ich hatte irgendwie so im Gegenzug das Gefühl, Podcast ist, man hört es ja schon ein bisschen raus, prinzipiell, auch wenn ich ein unerfolgreicher Podcaster bin im Gegensatz zu dir, ist es ein Medium, das für mich eigentlich sehr genial ist. Weil man kann alleine irgendwo in einer Kammer sitzen und einfach nur reden. Mhm. Und man kann sich, wenn holen zum Beispiel, oder zwei oder drei Leute holen und mit denen stundenlang quatschen. Ob es dann jemand hören möchte oder nicht, ist was anderes. Aber prinzipiell kommt mir das schon sehr entgegen. Und dann dachte ich, naja gut, im Gegenzug fände ich es schön, wenn man diesen ganzen Prozess des Schreibens, des davor, bevor das Ganze losgeht und auch während so einer Show, wenn man das einmal backstage sozusagen begleitet, aber nicht mit Kamera und Team, das dann wieder was zusammenschneidet, sondern ganz emotional am Tisch auch analysieren kann und ganz offen und ehrlich sagen kann, naja, ich stelle es mir auch in weiterer Folge interessant vor. Du hast dann eine Vorstellung und denkst, das hat überhaupt nicht funktioniert, warum nicht, was machen wir jetzt? Also auch mal Verzweiflung hinter der Bühne zu spüren. Ich vergleiche ja immer alles gerne mit Sport. Und was ist das Interessanteste für Fußballfans am Fußball? Das Spiel und danach kommt sofort, nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Ja, was muss man ändern? Nächste Aufstellung, warum, wieso, was war falsch, der Fehler und so weiter. Und ich denke mir, das alles einmal mitzuerleben, auch in der Entwicklung, wie so ein Programm zustande kommt, was für Schwierigkeiten, wo fängt man an, wie geht man hin, funktioniert sowas am Schluss oder nicht, das war mein Gedanke, vielleicht sollten wir das begleiten. Mhm. Und das war mein erster Grundgedanke für diesen Podcast, deswegen sitzen wir zwei jetzt hier in Wien an einem Tisch gegenüber, du mit Kopfhörern, ich ohne Kopfhörern, ich mit Verdacht auf Bandscheibenfall, du gerade frisch von deiner Herzattacke, ich mit keiner Stimme, du mit keiner Stimme aus Schock.
Ja,
und mit unseren Ängsten und mit unserem Wachhund Winnie.
Das heißt, das wäre für mich schon ein schöner Schlussmonolog, ist aber viel zu früh.
Viel zu früh.
Aber ich würde es noch erweitern, also ich fände es schön, wenn sich sozusagen eine Annäherung, weil mich das immer schon beschäftigt, an den, was ist dieser Beruf eigentlich, was wir hier machen. Wir werden auch viele Gästinnen und Gäste haben, die aus unterschiedlichen Genres aber was Ähnliches machen, ob das jetzt Filmschauspielerinnen oder Komödianten oder Autoren sein werden. Das
Musiker, Musikerinnen.
Da freue ich mich auf diese Reise, weil ich ja auch vieles nicht weiß und mich gerne von Leuten belehren lasse, vor allem von dir. Du weißt nämlich wahnsinnig viel. Und das ist noch etwas, ich werde immer wieder gefragt, warum ich so viele Genres bediene. Ich finde, dass ich eigentlich ganz wenig mache, weil ich mache halt innerhalb dessen, was wir tun und sonst kann ich nichts. Und das ist nicht kokett, sondern es ist so, du kannst Staudämme bauen, du interessierst dich für irgendwelche Fachzeitschriften, die du heimlich vor dem Einschlafen liest. Du interessierst dich für die Beschaffenheit des Bodens. Du bist Veganer aus wirklich glaubhaften Gründen. Ich bin wahnsinnig ignorant. Ich interessiere mich nur für diesen Beruf nicht und für Sport. Aber nicht, weil ich das richtig finde, sondern es hat sich so ergeben.
Du kennst dich mit Basketball wahnsinnig gut aus. Ich überhaupt nicht.
Ja.
Ich weiß nicht einmal, warum man diesen Ball in dieses Netz schießen muss.
Nee, das war ein Schulwart, der mal...
Ah, wirklich?
Ja, die haben sich so in die Goschen gehabt bei anderen amerikanischen Sportarten, die vorher schon da waren.
Ja.
Und dann hat er sich gedacht, er muss sich was einfallen lassen und hat zwei Mistkübeln aufgehängt. Und die Garagenhöhe war 3,05 Meter. Das ist bis heute so. Der Korb hängt in 3,05 Meter Höhe.
Die untere Kante oder die obere Kante?
Wie ist der Ring.
Der Ring.
Der Ring.
Da, wo das Netz befestigt ist.
Genau, okay. Wo der Ball durch muss.
Ja,
das ist 3,05 Meter. Und das war ein Schulwart irgendwo in Amerika, in den vielleicht 1890er Jahren, weiß ich jetzt nicht mehr genau. Und er wollte die Studenten bändigen, die immer bei allen Sportarten sich schwer verletzt haben, weil sie unkontrolliert aufeinander losgegangen sind, und hat diese zwei Körbe aufgehängt. Und daraus hat sich eine der schönsten und ästhetischsten und dem Tanz ähnlichen Sportart entwickelt.
Ah, wirklich? Mhm. Daher kommt Basketball.
Genau.
Gut.
Des Weiteren wollen wir Nepotismus natürlich auch bedienen, weil wir leben in Österreich. Also es soll hier möglich sein für die Gäste, auch Dinge zu erzählen, die sie sonst niemals erzählen würden.
Es wäre schön.
Es wäre schön, weil es hat keine Konsequenzen.
So ist es.
Also auch wenn es strafrechtlich relevant ist, es ist wurscht, weil wir lösen das unter der Hand. Wir kennen ein paar Leute, wir sind in Österreich, es ist hier so.
Also wir werden versuchen, diesen Podcast immer in Österreich aufzunehmen. Und wenn wir nicht in Österreich gerade sind und den aufnehmen, dann werden wir versuchen, uns einen Status zuzulegen wie eine österreichische Botschaft. Sprich, einen rechtsfreien Raum schaffen. Weil wir ja alle wissen, inzwischen, auch dank vieler Podcasts, weiß man das auch in Deutschland inzwischen, dass es in Österreich so ist, dass wir etwas anders funktionieren. Wir haben eine sehr gut funktionierende Demokratie, die wahrscheinlich sehr einzigartig auf dieser Welt ist. Das, was man in Afrika, in Autokratien versucht, schon lange, oder auch in Diktaturen
sich versucht, aber oft nicht traut.
Aber sich oft nicht traut und auch oft nicht so richtig funktioniert, weil es von der Weltgemeinschaft dann nicht so richtig anerkannt wird, funktioniert bei uns sehr gut. Wir haben eine Diktatur, Demokratie, habe ich gesagt, glaube ich, Entschuldige. Wir haben eine Demokratie, die doch sehr funktioniert wie, mir gehört das alles und das machen wir das so. Und deswegen können wir das leisten und deswegen können wir auch tatsächlich wahrscheinlich als einziger Podcast auf dieser Erde dieses Umfeld schaffen.
Genau.
Weil wir ähnlich wie die UN einen Raum schaffen können von der absoluten Neutralität.
Richtig, ja.
Und Rechtsunabhängigkeit. Das heißt, alles, was hier gesagt wird, bleibt hier in diesem Raum, in diesem Mikrofon, geht nicht an die Öffentlichkeit und kann bestritten werden, weil es nie stattgefunden hat.
Richtig. Das ist vielleicht wichtig zu sagen.
Habe ich das kurz richtig zusammengefasst?
Und daran folgt vielleicht auch noch die Möglichkeit, dass man sich hier einkaufen kann.
Selbstverständlich.
Es wird von uns der Preis festgelegt, wenn Ihre Firma etwas korrupter ist, wird es ein bisschen teurer. Wenn Sie etwas machen, was wir selber gut finden, zum Beispiel...
Ist es günstiger. Genau.
Und ich habe für diesen ersten Podcast nur als Beispiel, weil das möchte ich gerne übernehmen, weil ich hätte tatsächlich gerne, um mir meine Unabhängigkeit in diesem Beruf auch immer wieder Werbung spreche.
Ja,
also
genau.
Wenn die Stimme so zittrig ist, mache ich es nicht, aber das kann man beim Podcast nicht.
Stimmt, du bist ein erfolgreicher Werbesprecher.
Und das ist auch das, was am besten bezahlt ist bei Podcasts, wenn die PodcasterInnen selbst Werbung machen, sozusagen versteckt innerhalb dessen. Das weiß ich auch von den ganzen Sportpodcasts. Deswegen habe ich für die erste Folge einen Deal mit Audio-Technica. Das ist eine Kopfhörer- und Mikrofonmarke, die uns Mikrofone auch fürs Programm zu 50% billiger zur Verfügung stellen. Wenn wir irgendwo sagen, dass wir diese Geräte verwenden.
Ach, toll,
ich habe diesen gestern per Post bekommen. Ich bin sehr glücklich, weil es hat schon, meine Tochter bestellt oft im Internet, dann kommen die Sachen nicht. Dann kauft man von irgendeinem Konzern, wo man nur noch mit Robotern spricht und
Ich
habe hier den Bogo, den rufe ich an, der ist der Vertreter für Audiotechniker in Österreich. Super. Der bringt mir das persönlich vorbei.
Okay, cool.
Er spart mir, dass ich mich mit der Bedienungsanleitung, das könnte mir der Andreas auch erklären,
aber er erklärt es dir auch.
Er erklärt es mir, er hängt es mir um.
Ja.
Und ich habe einen Kopfhörer mit verschiedenen Genres. Ich kann zum Beispiel so tun, als wäre ich André Heller und mich in eine Kathedrale begeben beim Hören. Kann aber auch ganz trockene Stimme. Und genau, das können Sie mit Ihren Produkten, die das hören, auch tun und uns sehr reich machen. Audiotechniker, falls Sie ein Mikrofon suchen.
Nicht nur Mikrofon, nicht wahr?
Auch Kopfhörer und andere.
Kurze Frage.
Technische Geräte.
Kann man wahrscheinlich nicht nur in Österreich kaufen?
Kann man auf der ganzen Welt bestellen.
Kann man wahrscheinlich auf der ganzen Welt bestellen. Gibt es wahrscheinlich weltweit sozusagen.
Genau, es arbeiten dort noch echte Menschen, mit denen man auch telefonieren oder e-mailen kann.
Toll.
Toll.
Also hier eine Empfehlung, die wirklich gut ist.
Absolut.
Finde ich spannend. So, da sind wir auch schon wieder beim Programm zurück sozusagen. Also du sagst, beim Programm braucht man ja auch viel Audiotechnik. Das ist was, wo ich mich gar nicht auskenne und da kümmere ich mich auch nicht darum. Das machst alles du.
Das mache ich oder in weiterer Folge der Mann, der hier auf dem Fußboden neben uns kauert, weil wir schon seit vielen Jahren nicht nur sehr gut befreundet sind, sondern auch gemeinsam musizieren. und er auch Techniker ist, nämlich wirklich studierter Tonmeister, arbeitet sonst beim Dokumentarfilm.
Wird er auch neben uns kauern auf der Bühne?
Wenn es die dramaturgische Situation erfordert, durchaus.
Macht er das durchaus?
Ja, da ist er sehr flexibel. Und das Angenehme ist, dass wir ihm skizzieren können, was wir brauchen. Und er kümmert sich drum. Fährt mit uns dann auch auf Tour mit. Und ich tue nur so, als würde ich mich darum kümmern, ich delegiere.
In Wirklichkeit kümmert sie sich überhaupt nicht.
Scheißdreck natürlich. Aber ja, ich finde, das ist auch etwas, was man lernen muss, richtig. Auch zu sagen, wo bin ich gut,
na, ist richtig.
Wo bin ich nicht.
Finde ich auch gut. Finde ich auch gut, ja, genau. Für mich das Allerwichtigste vorweg ist die Überwindung der Angst. Jetzt, im ersten Moment einmal.
Ja, ich glaube, dass unser Beruf...
Deswegen würde ich jetzt auch als erstes Thema hier mal Angst wählen. Obwohl wir schon viel zu spät sind. Wir haben schon viel zu lang geredet
wahrscheinlich. Naja, es ist wichtig, einmal ein bisschen rauszufinden.
Aber wir mussten ja erst einmal erklären, um was es geht.
Genau. Wir mussten uns auch ein bisschen selbst erklären.
Genau. Deswegen ist für mich das die erste Überwindung mal die Angst. Und da muss ich wirklich sagen, Angst gehört in unserem Beruf dazu wahrscheinlich. Oder? Wie siehst du das?
Ich finde, dass Angst und Scham leider dazu gehört und dass jede künstlerische Äußerung, egal ob man jetzt ein Gedicht schreibt oder auf eine Bühne geht oder einen Film dreht oder was auch immer, immer eine Überwindung von Scham und Angst ist, glaube ich. Es kann gar nicht anders sein. Weil etwas, was man sich mit sich selbst ganz intim einmal ausgemacht hat, indem man eine Idee hat und diese Idee bewertet und sie dann für gut genug befindet, dass man sie mit irgendjemandem teilt, erfordert ja schon so viel Überwindung von Zweifel, dass es gar nicht angstfrei gehen kann.
Ja, manchmal habe ich aber den Eindruck trotzdem, dass es, ich sehe es auch so. Also ich definiere es gar nicht so als Angst, sondern oft mehr als Demütigung. Weil man ja dann so rausgeht und immer dieser Demütigung ausgesetzt wird. Gehen wir zum konkreten Fall, wir spielen eine Rolle. Wir spielen eine Figur. Und wir überlegen uns, wie machen wir das? Und dann kommen wir zu dem Entschluss, so und so würde ich das gerne tun. Dann wird natürlich die Regie und so, also die Regisseurin oder der Regisseur werden natürlich mit uns reden und sagen, halt stopp, ich würde es gerne in die Richtung oder in die Richtung gehen. Aber nichtsdestotrotz müssen wir trotzdem von uns irgendeine Emotion suchen und eine Begründung für das, warum wir das jetzt so machen wollen. Die müssen wir bei uns tief im Inneren suchen. Und dann machen wir das und dann ist es immer ein Schritt, wenn man es das erste Mal gemacht hat, funktioniert das jetzt, stimmt das, ist das richtig, ist das falsch? Und ganz oft fühlt man sich wahnsinnig gedemütigt, wenn man das Gefühl hat, das stimmt überhaupt nicht, das funktioniert nicht.
Und dazu muss der andere noch nicht einmal falsch reagiert haben, was aber auch ganz oft passiert.
Das stimmt. Sondern das ist einfach nur dieses Gefühl so. Jetzt ist es bei so einem Programm nochmal was anderes, finde ich, weil man das ja irgendwie... Wenn man da so eine lange Vorbereitung hat, das war ja auch der Grund, warum ich eigentlich am Theater immer gerne geprobt habe, aber nie gerne auf die Bühne gegangen bin. Weil beim Probenprozess hat man oft, wobei ich auch da sagen muss, das nimmt ab in letzter Zeit, weil in letzter Zeit begegnet mir oft, dass Probenprozesse aufgenommen werden oder mitgeschnitten werden. Oder dass zum Beispiel beim Set gar nicht mehr geprobt wird, sondern schierst man es gleich, braucht man gleich. Ganz oft, ja. Und eigentlich, und es wird aber so verkauft, als wäre das wahnsinnig innovativ und wahnsinnig cool. Aber man nimmt sich ja eigentlich total diesen Freiraum zu sagen, ich darf alles falsch machen, was ich falsch machen kann. Und ich habe diesen Raum immer sehr geliebt am Theater, dass der wirklich getrennt ist, dass das ein Raum ist, und das immer wieder bei uns, wir versuchen ja auch einen Raum zu schaffen, der geschützt ist, obwohl er in einer Öffentlichkeit steht, versuchen wir trotzdem einen geschützten Raum zu machen. Aber wir haben ja diesen Kniff des österreichischen Rechts, Demokratie, Diktatur, oder wie nennt man das genau? Genau. Und im Programm, in der Vorbereitung, finde ich, sind wir jetzt noch an einem Zeitpunkt, wo ich nichts einschätzen kann und überhaupt nichts, aber wir noch sehr sicher sind, weil wir tatsächlich weniger sind und es nimmt keiner auf. Aber jetzt ist es der erste Moment, wo wir sagen, jetzt gehen wir raus. Und alles, was ab jetzt hier gesprochen wird, ist jetzt natürlich, jetzt legen wir uns offen. Jetzt ziehen wir uns aus.
Ja, genau. Also ich mag es, wenn sich Kreise schließen, und das ist jetzt auch wieder etwas, weil der Andreas hier gerade sitzt. Andreas hat vor vielen Jahren, das ist wahrscheinlich 25 Jahre her, mal in einer Küche zu später Stunde den Satz gesagt, es ist mir viel wichtiger, mit wem ich was tue, als was ich tue. Und das finde ich, das ist mir total eingefahren, und das versuche ich seither ständig herzustellen. Dass das sozusagen ein Raum geschaffen wird im Probenprozess, der möglichst von, pathetisch gesprochen, Liebe getragen wird, dass man sich wirklich nackt machen kann voreinander. Und dann auch noch Lebenszeit verbringt mit Menschen, die man mag. Und das ist grundsätzlich etwas, was ich, also wenn es irgendwas gibt, worauf ich mich festlege, dann möchte ich mein Leben bis, solange ich arbeite, so verbringen, wann immer es geht. Damit habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht. Natürlich ist die Angst noch größer, wenn man mehr zu verlieren hat. Wenn das jetzt komplett in die Hosen geht, wird das unsere Freundschaft in irgendeiner Weise belasten. Das ist auch eine andere Sache, als wenn man einen Film dreht, wo man irgendwie 7 Drehtage hat und der wird dann schlecht, dann denkt man sich, ja gut, war ich halt dabei, hat mit mir nichts zu tun. Umso schöner ist es aber auch, wenn es funktioniert, wird der Genuss ein viel größerer sein. Ich kann aber sagen, die Angst ist, wird immer größer, obwohl ich das jetzt schon viele Jahre mache. Ich habe immer in Bands gespielt, ich habe immer Kabarettgruppen gehabt, ich habe ein anderes Duo mit dem Thomas Stipschitz gehabt. Die Angst wird, obwohl ich einen Erfahrungswert habe, wird trotzdem mit jedem Mal neu anfangen immer größer. Ich weiß nicht warum. Und ich finde es auch ganz dramatisch, dass wir noch immer nicht genau wissen, was wir da tun werden. Also ich wünschte, wir wären schon viel weiter. Und versuche aber darauf zu vertrauen, dass das schon gut so ist, wie es ist, und dass man diese Prozesse halt auch nicht beschleunigen kann, weil gewisse Dinge einfach Zeit brauchen.
Du sagst, du wünschst, du wärst schon viel weiter.
Was dich jetzt wieder stresst, ne?
Nein, überhaupt nicht. Nein, okay. Nein, das stresst mich nicht. Auf zwei Dinge wollte ich eingehen. Erstens, du wünschst, wir wären schon viel weiter. Und das Zweite, das nehme ich jetzt kurz vorweg und dann kommen wir zu dem eigentlichen Punkt zurück. Wenn es nicht funktioniert, wird das unsere Freundschaft in irgendeiner Weise belasten. Warum wird das die Freundschaft belasten?
Nein, vielleicht auch nicht. Also es ist auch wieder nur eine Angst. Also es ist ja alles Angst.
Weil man
Angst
kann ja auch scheitern, oder
man kann
nicht?
Auch absolut scheitern.
Es ist doch auch in Ordnung zu scheitern,
kann auch, theoretisch. Also es wäre, finde ich, eine wunderschöne Geschichte, wenn man also sagt, das ist komplett in die Hosen gegangen, aber wir...
Es ist uns wurscht.
Es
war trotzdem wurscht. Eine gute Zeit.
Es war eine gute Zeit.
Und eine tolle Erfahrung.
Und das würde wieder
das könnte
die Angst
es ja auch
total
sein.
Besiegen eigentlich. Wenn man sagt, man hat eine gute Zeit gehabt, bis dahin kann eigentlich nichts passieren.
Deswegen frage ich ja jetzt einmal kurz danach, warum ist es so?
Ich fühle mich ein bisschen verantwortlich. Ich hab dir erzählt, dass das gut wird, weil ich das so spüre. Und jetzt, wenn du jetzt sagst, am 11. Jänner, du pass auf, es hat überhaupt nicht gut geworden, und du hast aber gesagt, es ist gut, es wird gut sein. Das ist die Angst, glaube ich.
Na gut, ich glaube nicht, dass wenn es am 10. Januar nicht funktioniert, werde ich nicht am 11. Januar sagen, du, das hat aber überhaupt nicht funktioniert.
Eh nicht, weil wir dann noch weitere 45 Vorstellungen auf jeden Fall spielen werden.
Ja, eben, genau.
Weil wir die, also, schon
gebucht haben, richtig, sozusagen. Ja. So ist es. Wenn man so ein Programm schreibt, ich bin ja wirklich komplett Neuling gewesen. Für mich war ja alles fremd. Du hast mir gesagt, das ist alles kein Problem, man setzt sich hin und überlegt, was würde man gerne, was ist eigentlich Stand-up, was ist das, was machen wir, was muss man machen und so weiter. Ich muss es sagen, wie es ist, und bestätigst du, ich bin ein Vollidiot, was das betrifft. Ich habe keine Ahnung davon gehabt.
Du kokettierst aber auch ein bisschen mit dieser Ahnungslosigkeit.
Schlussendlich weiß ich es aber nicht genau. Es gibt Regeln, und mit diesen Regeln kenne ich mich nicht aus.
Die Regeln sind aber wirklich sehr breit gefasst. Es gibt ganz äußerliche Regeln. Das Ganze soll lustig sein, das Ganze soll ungefähr nicht länger als 2 Stunden im Regelfall sein und muss in einem gewissen Kontext eine Bühnensituation darstellen. Und alles andere sind Sachen, die du dir selbst für dich definieren kannst. Und das macht es so schön, aber das macht es auch so schwierig, weil wenn man halt Entscheidungen treffen muss, und das ist gerade in einem Anfangsstadium, jede Entscheidung, die man trifft, ist eine Entscheidung gegen Millionen andere Möglichkeiten.
So ist es. Und das war, glaube ich, auch der erste Weg, den wir gemacht haben. Und da würde ich auch gerne anfangen jetzt, weil du sagst, wir sind noch nicht so weit, wie wir sind. Inzwischen wissen wir ja, glaube ich, wo es hingeht. Mhm. Habe ich den Eindruck zumindest. Ich bin natürlich überhaupt nicht sicher, ob das das Richtige ist, aber da wiederum mache ich mir keine Sorgen, weil es gibt sicher immer viele Wege, es richtig zu machen, und viele Wege, es falsch zu machen.
Die große Qualität wird hoffentlich sein, dass du einfach Figuren spielen wirst, weil du das dein Leben lang schon machst, und dann ist es kein allzu großer Unterschied, ob das vor einer Kamera passiert oder auf einer Bühne.
Ich flüchte mich in Figuren.
Genau.
Aber egal.
Tun wir ja alles.
Das ist ein anderes Thema. Genau, das können wir Flucht. Ein anderes Mal.
Realitätsflucht ist ein anderes
das
Thema.
Das können wir ein anderes Mal. Schreib das gerne auf.
Ich Gast
das
bin in diesem Podcast. Genau. Ich möchte das nochmal betonen.
Das kannst du dann nochmal.
Wenn der Podcast scheitert, ich bin nicht schuld.
Nein, du bist nicht schuld. Da bin ich schuld. Das nehme ich auf mich. Das nehme ich auch gerne auf mich. Überhaupt kein Problem.
Ja, richtig.
Für dieses Programm, das wir da jetzt entwickeln, war das, dass wir gemeinsam gehen, auf der Suche waren, sprechen, spazieren gehen, uns zusammensetzen, in deinem Büro sitzen und zunächst einmal reden, was ist lustig, was finden wir für Themen lustig, was finden wir nicht lustig. Und das fand ich einen sehr spannenden, interessanten Weg, weil ich festgestellt habe, wir haben sehr viel gleiche Themen, wir haben sehr viel gleiche Ängste, wir haben sehr viel gleiche Wut, sehr viel gleiche Verzweiflung. Und das sind ja alles, glaube ich, Begriffe, die für Komödie sozusagen, und Kabarett ist ja auch Komödie, gut sind, weil Drama, finde ich, ist immer das Wichtigste für Komödie. Mhm. Also wir wollen ja die Fallhöhe erhöhen, da sind wir wieder beim Thema Fallhöhe. Vielleicht ist das überhaupt irgendwie ein Lebensthema bei mir, dass ich immer die Fallhöhe erhöhen will, fällt mir gerade nur auf, weil ich ja die ganze Zeit davon rede, wenn ich das so jetzt mache, dann und darunter knallt, ist die Fallhöhe noch höher. Das erhöht die Fallhöhe, weil es noch mehr wissen und sehen, dass ich auf die Schnauzen falle und so weiter. Und bei Komödie ist es ähnlich. Je tragischer das Ganze ist, je lustiger kann es werden.
Genau.
Das erhöht schlichtweg die Fallhöhe. Also haben wir wahnsinnig viel darüber gesprochen und haben festgestellt, dass wir viele gemeinsame Ängste haben. Eben Angst das fängt beim Sterben an, geht über Scheitern bis zum Sterben, und Scheitern sind zwei unterschiedliche Dinge, weil das wäre unfair, wenn wir Sterben als Scheitern klassifizieren würden, glaube ich, oder? Wobei es vielleicht auch heilend wäre.
Es wäre vielleicht heilend.
Weil dann scheitert wirklich jeder.
Richtig.
Aber wir sind jetzt tatsächlich auf ein Thema Scheitern gekommen und der Weg dahin, muss ich wirklich sagen, war viel, viel länger, als ich dachte. Dass wir jetzt da sind, wo wir sind, haben wir da fast ein Jahr lang gebraucht.
Mhm.
Das ist so.
Das ist so. Und das ist etwas, was mich eigentlich unter normalen Umständen, da widerspreche ich mir jetzt ein bisschen, wirklich panisch machen würde. In dem Fall habe ich aber irgendwie das Gefühl, vielleicht wie du das gerade aufgelöst hast, weil das bis jetzt trotzdem immer gute Lebenszeit war, dass ich mir denke, das wird sich ausgehen. Das gibt diesen 10. Jänner, dein Geburtstag und unsere Premiere. Und da wird was da sein. Und das hat, ich hätte gedacht, dass wir zu diesem Zeitpunkt, wo wir heute hier sprechen, schon eigentlich eine erste Komplettfassung haben und dann einmal so durchstolpern können oder vielleicht sogar schon Auszüge verlesen. Das ist bei weitem noch nicht der Fall.
Mhm.
Aber trotzdem ist gerade in den letzten Tagen, habe ich das Gefühl, wir sind tatsächlich, wir haben diesen allerersten ganz großen Schritt, wo man komplett im Dunkeln fischt, hinter uns gelassen und haben jetzt sowas wie einen Faden gefunden.
Ich fand es wahnsinnig schwierig, einen Faden überhaupt zu finden, weil ich erinnere mich an viele Gespräche, die wir hatten, wo wir mehrmals dachten, oh wow, geil, na klar, also können wir das machen, das ist ein ganzer Faden durch, das ist super, das funktioniert so. Und nichts davon ist übrig geblieben. Mhm. Nichts.
Mhm.
Das Erste, was ich da jetzt gelernt habe, ist, dass es ein unfassbar langer Weg ist. Und ich habe so nicht erwartet bis jetzt, weil ich, vielleicht liegt es auch daran, dass ich ja mit vielen Kabarettisten gespielt habe, in verschiedensten Filmen immer wieder. Und ich immer nur die Erzählungen von den Menschen kenne, die mir irgendwie da erklärt haben, ja, ich ziehe mir wieder 3 Monate zurück und jetzt schreibe ich mal wieder das neue Programm 3 Monate lang. Und dann kommen sie nach 3 Monaten zurück und haben mehr oder weniger ein Programm einmal in groben Zügen geschrieben. Und das sieht bei uns völlig anders aus. Also wenn wir jetzt in einem Film wären über eine junge Basketballmannschaft, hätten wir noch kein gutes Team zusammen, sondern, glaube ich, einfach nur einen motivierten Trainer, der irgendwie das Gefühl hat, hey, da sind ein paar Jungs, die spielen zwar noch nicht Basketball, aber irgendwie, sie sind groß und sie könnten die Veranlagung haben, Basketball zu spielen. Das ist mein
Vielleicht
Gefühl.
Sind sie aber auch nur groß, aber und sind total unbegabt, kann auch sein.
Kann alles sein, kann eben, alles genau. Sein. Das ist ein bisschen der Punkt, wo wir noch sind, habe ich den Eindruck.
Ja.
Aber ich will dir keinen Druck machen, keinen Druck.
Es ist Nein, ich will dir auch keinen
auch
Druck
machen. Auch dramaturgisch ganz gut, wenn wir uns jetzt einmal da aufstellen. Aber da sind wir halt auch ein bisschen.
Was ich so spannend finde, weil ich mache den großen Unterschied zwischen Menschen, die sozusagen, deswegen finde ich auch immer, also ich finde die Schauspielerei ist ein toller Beruf, aber es ist kein, ganz hart, polemisch gesprochen, kein kreativer Job, sondern es ist ein Handwerk. Natürlich muss man das Handwerk durch Kreativität und durch geistige Arbeit erweitern. Ich mache die Trennlinie zwischen Menschen, die sich ihr Bühnengeschehen selbst erfinden. Das können Rockmusiker sein, das können Kabarettisten sein, das können aber auch Balletttänzer sein. Und dem, was wir sonst hauptberuflich machen, dass wir sozusagen mit mehr oder weniger guten Büchern halt versuchen, unseren Teil dazuzufügen, uns aber immer in eine Welt, die vorgegeben ist, die sich jemand anderer ausgedacht hat, sozusagen hineingehen, ein bisschen partizipieren und oder auch mal mehr partizipieren, wenn es eine Hauptrolle ist, und uns dann aber wieder zurückziehen. Und der große schmerzliche Prozess, und das finde ich wahrscheinlich das Neue, oder zumindest, oder vielleicht warst du einfach zu erfolgreich, um dich jemals mit dieser Frage zu konfrontieren. Ich habe damit überhaupt auch nur angefangen, erstens, weil ich immer Bands hatte und zweitens, weil ich mich irgendwann gelangweilt habe, weil die Rollen nicht spannend genug waren. Und ich finde aber das Süchtigmachendste und Schönste an dem Beruf, ich möchte die letzten Jahre, die ich noch habe, verorte ich mich viel mehr auf dieser Seite. Ich will das dann schon auch selber spielen, aber ich finde den Prozess, durch den wir da jetzt gemeinsam warten, viel spannender als immer nur zu warten, dass man Drehbücher kriegt und hoffentlich irgendwer eine Figur findet.
Ja gut, das sehe ich ähnlich natürlich, dass man da viel wartet und abhängig ist. Glaube ich aber nicht, dass das so zu verallgemeinern ist, weil du kannst natürlich als Schauspieler dir deine Figuren und so, du kannst natürlich Sachen entwickeln. Und
selbstverständlich, aber du bist immer in einem vorgegebenen Kontext.
Genau, also du musst natürlich diesen Weg auch gehen.
Ja.
Und stimmt natürlich, dass die wenigsten den Weg gehen.
Abgesehen davon.
Ja, oder? Ja. Es gehen wahrscheinlich viel mehr den Weg und viele scheitern an dem Weg. Ich schätze, dass wahnsinnig viele Menschen, die auch aktuell jetzt da sitzen und gerade ihr Kabarettprogramm schreiben, dass das wahrscheinlich auch sehr viele gerade aktuell machen.
Da kenne ich keine Zahlen dazu, Max.
Nein. Also ich finde, das ist aber der große Unterschied. Auf jeden Fall nicht zu wenig ist in Wirklichkeit.
Halt, ob man halt mit einer Idee kokettiert, das kennt jeder.
Ja, eben, genau.
Oder ob man halt sagt, ich gehe diesen Weg durch, egal was dabei rauskommt. Es gibt einen Stichtag, es gibt eine Premiere und dann muss ich mich dem stellen, egal was ist. Und viele, glaube ich, fangen halt an.
Ja, das stimmt. Nein, das glaube ich auch. Das ist natürlich ein Unterschied, aber es ist natürlich auch ein Unterschied, ob du diesen Stichtag auch schon vorgeben kannst. Denn das muss man ja auch sagen. Da sind wir zwar in einer privilegierten Position. Wir können den Stichtag einfach vorgeben und können einfach sagen, wir machen das. Das muss man ja sagen, das finde ich auch, das ist auch was mich sehr überrascht hat, dass es funktioniert. Denn wenn ich ein Drehbuch entwickle, weiß ich nicht, ob dieses Drehbuch jemals verfilmt wird. Aber ich kann sagen mit dir zusammen, hey, wir machen ein Kabarettprogramm und wir haben schon einen Premierentag und wir haben auch schon Vorstellungen. Und zwar nicht zu knapp.
Ja, stimmt.
Und das ist schon ein großer Unterschied und das ist ein Privileg. Und das ist ein Privileg, das mich tatsächlich auch sehr überrascht hat. Also auf der einen Seite ein Privileg und auf der anderen Seite natürlich ist es damit auch geschehen sozusagen. Also damit passiert das Ganze auch. Und das, was ich eigentlich sagen möchte, ist, wenn ich sage, es werden jetzt aktuell wahrscheinlich viele Menschen da sitzen und ein Programm schreiben, viele haben natürlich nicht die Chance und können sagen, weil wenn jetzt Frau oder Herr irgendwie hingeht zum Stadtsaal und sagt, du, pass auf, ich bin gerade dabei, schreibe jetzt gerade das wird recht lustig und gut, darf ich am 10. Januar Premiere haben bei dir? Weiß ich jetzt
geht ja nicht, da haben wir ja.
Da haben wir jetzt, entschuldige, aber kann ich zum Beispiel am 15.?
Ja, da geht vielleicht.
Da geht's vielleicht gerade. Weiß ich jetzt nicht genau, ich will mich da jetzt nicht in die Buchung einmischen, aber ich würde gerne am 15. Januar mein Programm präsentieren. Bin ich jetzt nicht so sicher, ob Herr oder Frau oder wie auch immer da sofort durchkommt. Das meine ich damit,
ja,
dass viele das schreiben. Wir sind in einer privilegierten Situation. Was ich einerseits cool finde, aber wie ich auch schon gesagt habe, auf der anderen Seite ist es natürlich auch wieder eine andere Situation. Ich bin nicht Anfang 20, sondern ich bin schon viel älter. Und wenn ich es auf die Schnauze fall, kriegen es viel mehr mit, als wenn Herr oder Frau am 15. Premiere hat. Dann wird es vielleicht nicht das Lebensziel dann mehr sein, sondern es wird dann vielleicht was anderes werden. Aber vielleicht auch umgekehrt. Vielleicht ist es dann am 15. nicht mehr mein Lebensziel, aber vom anderen die Weltkarriere. Richtig. Das kann auch sein.
Wir wissen es nicht.
Das wissen wir
eben. Genau.
Auch das kann passieren.
Ja. Das ist interessant. Jetzt mehrfach hat sich der Hund, da muss ich für Social Media kurz ein Foto machen, das wird euch als Beweis, wenn es das Simon freigibt.
Ja,
der Hund kommt immer wieder und küsst Simon und bestätigt ihn.
Ja, ich liebe dich auch, Winnie. Ich liebe dich. Das sieht immer so aus. Man muss mal das sagen, jetzt für Social Media ist es so, wenn du dieses Foto machst, bei der Winnie, die Winnie hat sogar was ganz Besonderes. Die fletscht die Zähne, wenn sie einen mag. Man glaubt, es sieht aus, als würde der Hund einen anfletschen. Gell?
Ja, aber da kann ich von der Hundetrainerin berichten, dass es
das ist aber nicht
Lachen
so.
Ist.
Genau, es ist eben bei ihr Lachen. Und deswegen denkt man sich auch, sie kommt sehr gerne zu mir und fletscht mich so an. Und am Anfang dachte ich tatsächlich, was hat dieser Hund? Warum begrüßt er mich schwanzwedeln und fletscht mich gleichzeitig an? Ist sie die totale Psychopathin? Ist sie nicht, sondern sie lächelt mich an.
Ja.
So kurz einen Beitrag für Social Media.
Für Social Media. Ich werde es nicht veröffentlichen, solange du nicht vorher das gesehen hast.
Ich mache in Tod den Begriff Social Media.
Social Media. Gut.
Ja, bitte. Gleich
ich wieder. Wollte vorher noch, als du gekommen bist, hattest du, mache mir immer Notizen, ich schreibe Listen.
Auch. Ich habe einen ganzen Stapel.
Kein einziges Mal drauf geschaut. Du hattest einen gelben Pullover an. Wir waren vor vielen Jahren einmal gemeinsam bei einer Farbberatung. Da kam raus, dass du, weil du so ein heller Typ bist und sehr blaue Augen hast, knallige Farben tragen sollst. Mhm. Und ich habe heute gedacht, das stimmt irgendwie. Du hast einen relativ knallgelben Pullover gehabt, der hat wahnsinnig schön ausgesehen an dir und wahnsinnig vital. Du hast viel gesünder ausgeschaut, als du bist.
Als ich jetzt aussehe mit meinem schwarzen T-Shirt.
Mit deinem schwarzen T-Shirt aussiehst.
Das ist viel gesünder ausgesehen, als du bist. Ist ein Kompliment.
Ist ein Kompliment. Ja, ja, da ich nur Gast bin, ist es, liegt es nicht an mir, das Ganze zu Ende zu führen. Aber die große Kunst, sowohl im Sport,
ja,
also beim Basketball zum Beispiel, sind die in der sogenannten Crunch-Time, das ist, wenn sozusagen das Spiel auch die letzten 5 Minuten immer noch relativ knapp ist, dann nennt man das Crunch-Time. Und dann gilt es, die Freiwürfe, die sonst zu 70%, 80%, 90% zum Beispiel fallen, die gehen dann statistisch zurück, weil die Leute zittrige Hand kriegen. Es geht darum, die Sache zu einem Ende zu führen und das Ganze auch beim Tennis, natürlich Matchbälle ausservieren, beim Fußball entscheiden an der Elfmeter. Das ist natürlich nochmal was anderes. Das gibt es außer die Nervosität auch keine Erklärung dafür, dass man gegen Ende hin nicht mehr so sicher ist wie währenddessen. Das ist jetzt die entscheidende Frage. Wie führst du das elegant zu einem Schlusspunkt inklusive Cliffhanger?
Ich führe das noch überhaupt nicht zu einem Gäste, wenn man zu früh sind. Es ist ja noch nicht die Crunch-Time.
Wir sind jetzt in der Crunch-Time.
Ich bin fasziniert tatsächlich, aktuell fasziniert, von deinem Wissen über Basketball. Ich wusste, dass du dich da hineingefriemelt hast, aber auch noch nicht so lange. Das kam auch erst etwas später.
Ja, es wird immer schlimmer. Also es ist wirklich eine Frage, über die wir vielleicht gesondert sprechen können. Meine Literaturleidenschaft, meine sowieso schon eingeschränkte Leidenschaft, weil ich mich ja eh nur für Serien und Filme und diesen Beruf interessiere, wie ich schon gesagt habe, verlagert sich immer mehr in Richtung Sport schauen. Und ich muss mich mittlerweile dazu zwingen, mir einen Kinofilm anzuschauen, weil ich eigentlich lieber Basketball schauen würde.
Spielst du überhaupt Basketball?
Ich spielte lange Basketball tatsächlich, auch mit der Hybris. Gerne.
In der Schule?
Ja, auch im Verein.
Im Verein?
In meinen Teenagerjahren, 4-mal die Woche. Ja. Aber es reicht natürlich nicht, es hat nie gereicht. Ich bin nicht groß genug, ich bin nicht talentiert genug.
Daran erkennt man auch einen gewissen Altersunterschied zwischen uns beiden. Denn wie ich in der Schule war, war Basketball tatsächlich noch kein Thema.
Ich habe es auch außerhalb der Schule gespielt, aber ich bin trotzdem deutlich jünger als du, das stimmt.
Das ist so.
Möchte ich gar nicht widersprechen.
Nein, es ist so. Das kannst du auch nicht widerlegen.
Das
kannst du nicht aufholen, geht alles gar nicht. Ja. Kannst länger leben, aber trotzdem nicht älter sein als ich.
Du hingegen wolltest gerne wahrscheinlich Fußballprofi werden irgendwann, nehme ich an.
Da machen wir jetzt alle Sachen auf, die machen wir jetzt. Diese Schubladen,
genau, wir haben jetzt
öffnen
Beispiel
wir
einen,
jetzt alle gar
das,
nicht.
Das, darf ich sagen, das wird natürlich die Zuschauer und ZuhörerInnen-Zahlen in die Höhe schnellen lassen. Sebastian Betzel, dein Freund und Partner. Manchmal nennst du mich Sebastian, was ich total schön finde, ist für mich eine Auszeichnung. Angeblich hast du ihn aber auch schon Manuel genannt. Wird ein Dauergast hier sein und der ist wirklich ein Sportexperte.
Der ist allerdings nicht nur Fußballsportexperte.
Ich bin auch Dennis, kenne ich auch sehr gut aus.
Sebastian weiß eben all sowas, weiß er, und der kann dann auch sagen.
Ich habe auch noch eine große Leidenschaft,
ja,
Darts. Ich schaue gern dicken, tätowierten Männern zu, wie sie vor lauter angesoffenen Pfeile auf eine Scheibe werfen. Kann ich die ganze
Zeit. Ich weiß nicht, ob er sich damit auskennt. Ich weiß aber, dass er so gut Dart spielen kann, dass er tatsächlich mit einiger Übung in kürzester Zeit Weltkarriere machen könnte.
Das ist eine sehr große Ansage, weil die üben, ich weiß.
Das kann er.
Ich weiß vom Mensur Suljovic, mit dem der österreichische Nummer 1, dass der 6 bis 8 Stunden täglich trainiert.
Ich war mit Sebastian bei einem Zirkus und wir mussten etwas finden, was wir können. Ich habe nichts gefunden. Er hat das Messerwerfen sofort entdeckt und hat innerhalb von ein paar Stunden auf diese Scheibe mit den Wurfmessern, egal aus welcher Entfernung, Ballons auf dieser Scheibe zerschmettern können.
Das ist sehr eindrucksvoll, denn
das ist, glaube ich, eine Begabung.
Eine 1 Zentimeter breite Stelle treffen, um ein Spiel überhaupt zu beenden. Mit einem sogenannten Double Out.
Die Luftballons waren winzig.
Die kleinsten Luftballons.
Das waren die kleinsten Luftballons der Welt. Die waren 2 Millimeter breit.
Und das ist, finde ich, ein schöner Titel für die erste Folge. Ich mag immer poetische Titel. Die kleinsten Luftballons der Welt.
Ich habe auch den Eindruck...
Ich versuche, dich dazu zu bringen.
Ich weiß, dass man es ist jetzt einfach so, dass Winnie mich zum 5. Mal irgendwie...
Auch sie sagt,
Simon, hör bitte auf, brich diese Scheiße ab. es macht keinen Sinn mehr. Es bleibt mir wirklich nur übrig zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir werden uns bessern. Wir werden intensiver, wir werden dichter werden. Wir werden spannender werden. Wir bemühen uns, wir freuen uns auf Vorschläge, wir freuen uns auf Zuschriften. Wir verlinken alles in unseren Shownotes, die wir noch gar nicht haben.
Alles.
Und auch noch nichts zu sagen haben in diesen Shownotes, aber es wird alles geben. Herzlichen Dank, Manuel Rubey.
Danke, Simon Schwarz. Pfiat euch.
Adieu. Good morning,
stranger. Dieser Podcast ist eine Produktion von Good Guys Entertainment. Ausführende ProduzentInnen Julia Hoff und Uli Häfliger. Ton und Schnitt Jack Richter-Reichhelm. Musik von Monta. Neue Folgen gibt's jeden zweiten Donnerstag, überall da, wo es Podcasts gibt.